Liebe Gemeinde, auch im neuen Jahr wird es sicherlich, da muss man kein Prophet sein, um das vorauszusagen, wieder viel Grund zur Aufregung geben. Wir werden uns nicht über manches ärgern, über manches empören. Das ist so. Und darum ist ein beliebter Rat zum Jahresanfang dann immer Gelassenheit. Immer schön gelassen bleiben. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und in diesem Sinne hat Peer Steinbrück, der frühere Finanzminister, seinen Politikerkollegen kürzlich geraten, sie sollten sich doch gerade über kritische Zeitungsartikel nicht immer so aufregen. Und zur Ermutigung hat er ihnen dann folgendes Zitat ins Stammbuch geschrieben. Das kann man übrigens auch auf christliche Zeitschriften, denke ich, anwenden. Die Hälfte der Leute, in der da schlecht über dich geschrieben wurde, hat die Zeitung gar nicht gekauft. Die Hälfte der Leute, die die Zeitung gekauft haben, haben den Artikel gar nicht gesehen. Die Hälfte derer, die den Artikel gesehen haben, haben ihn nicht gelesen. Die Hälfte derer, die ihn gelesen haben, haben ihn nicht verstanden. Und die Hälfte derer, die ihn verstanden haben, haben ihn nicht geglaubt. Also wozu die ganze Aufregung? Das ist auch ein gutes Motto. Nimm's nicht zu ernst, es läuft sich tot. So einen ähnlichen Rat hat ja schon der berühmte Gamaliel in der Apostelgeschichte gegeben. Hat er gesagt, wartet's mal ab, was daraus wird. Diese Gelassenheit werden wir manchmal brauchen im neuen Jahr. Aber Gelassenheit allein reicht nicht aus, um 2011 zu überstehen. Es wird im neuen Jahr auch Situationen und Zustände geben, die uns zum Kampf herausfordern. Als Gemeinde und jeden von uns persönlich. Und auf solche Situationen will uns die neue Jahreslosung vorbereiten. Die neue Jahreslosung, das ist ja eine gute Tradition, dass man für ein ganzes Jahr einen Bibelvers heraussucht. Das macht ein bestimmtes Gremium in Deutschland. Dieser Vers begleitet dann alle Christen möglich durch das Jahr hindurch. Über den sollen wir ein ganzes Jahr lang nachdenken. Und diesmal hat man Römer 12, 21 ausgewählt. Sie haben das wahrscheinlich schon auf vielen kleinen Kärtchen gefunden, diesen Vers. Vom Apostel Paulus, Römer 12, Vers 21, wo Paulus sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist die neue Jahreslosung. Das klingt zunächst wie ein Postkartenspruch, so ein Appell an den guten Willen, ein bisschen Mitmenschlichkeit, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sei nicht so aufbrausend. Wir müssen genauer nachfragen. Wir müssen fragen, Paulus, was hast du gemeint? Was hast du genau gemeint damit? Und darum ist es wichtig, dass wir den Zusammenhang bedenken, in dem dieser Bibelvers steht. Römer 12, ein ganz spannendes Kapitel. Römer 12 beschreibt, wie einer, der Christ geworden ist, sein praktisches Leben neu ordnet. Darum geht es in diesem ganzen Kapitel Römer 12. Sie wissen, in Römer 1 bis 8 beschreibt Paulus, was es eigentlich heißt, Christ zu werden und als Christ zu Jesus zu finden. Also Christ zu werden, Gottes Kind zu werden durch den Glauben an Jesus. Neues Leben zu empfangen. Römer 1 bis 8. In Römer 9 bis 11 beschreibt Paulus dann das Verhältnis zwischen den Christen und dem Volk Israel. Und ab Römer 12 beschreibt Paulus dann, wie einer, der Christ geworden ist, sein praktisches Leben neu ordnet. Da malt Paulus uns, ähnlich wie die Bergpredigt, aus der wir ja eben eine Lesung gehört haben, einen übernatürlichen Lebensstil vor Augen, der im Gegensatz zu dem steht, was wir sonst in der Welt finden. Und so beginnt Römer 12 schon. Da sagt Paulus, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, und da sind die Schwestern ja immer mit eingeschlossen, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, das meint ihr, das ganze Leben hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ein völlig anderes Leben, als die Welt hat. Und in dem Vers unmittelbar vor unserem Abschnitt sagt Paulus dann auch, haltet euch nicht selbst für klug. Also wenn ihr nach eurem eigenen Denken geht, dann werdet ihr so nicht leben. Wenn ihr glaubt, ihr wäret selber klug genug, um es besser zu wissen als Gott, dann wird euch das verrückt erscheinen, was ich euch hier sage. Aber haltet euch nicht selbst für klug. Lasst euch von Gott sagen, wie ihr leben sollt. Darum geht es. Und dann kommt diese Beschreibung des neuen Lebens in Römer 12, wie sich das praktisch auswirkt. Und der letzte Abschnitt in diesem Kapitel 12, der dann auf die Jahreslosung zuläuft, der letzte Abschnitt beschreibt, und darum geht es heute, wie ein Christ sich seinen Gegnern und seinen Feinden gegenüber verhalten soll. Also in der Jahreslosung gibt uns Jesus Christus durch Paulus diese Instruktion, sehr konkret, wie wir uns als Christen gegenüber unseren Gegnern und Feinden verhalten sollen. Und wie unser neues Jahr verläuft, das wird stark auch davon abhängen, ob wir diese Jahreslosung wirklich beherzigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ob wir sie in unserem Herzen mit durch dieses neue Jahr hindurchnehmen. Oder ob die Jahreslosung für uns nur sowas ist wie die Nationalhymne vor einem Fußballspiel. Man hört die mal an und dann marschiert die Kapelle vom Platz und das war es auch. Wird sie uns wirklich begleiten? Werden wir sie mitnehmen in unserem Herzen? Lesen wir also den letzten Abschnitt von Römer 12, die Verse 17 bis 21, die wie gesagt in diesen 21. Vers, der die Jahreslosung ist, dann münden. Da schreibt der Apostel Paulus: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, da steht eigentlich wörtlich, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, 5. Mose 32, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Herr Jesus Christus, und wir bitten dich jetzt, dass du uns wirklich dieses Wort richtig verstehen lässt, dass du dadurch zu uns redest. Und dass du uns zeigst, wie wir das in unser ganz normales Alltagsleben mitnehmen können. Amen. Liebe Gemeinde, nüchterner kann man das neue Jahr kaum beginnen. Und das Erste, woran uns Paulus erinnert, ist die Realität des Bösen. Das ist unser erster Punkt, die Realität des Bösen. Da ist nicht eine Spur von Verharmlosung oder Beschönigung in diesen Versen zu finden. Vers 17 setzt das Böse voraus. Du sollst nicht Böses mit Bösem vergelten. Also da ist Böses, das man vergelten könnte. Da wird es vorausgesetzt. Du sollst aber nicht mit gleicher Münze zurückzahlen, aber die bösen Münzen sind da. Und die bösen Münzen hängen zusammen mit bösen Menschen. Und schon in Vers 14 hatte Paulus deutlich gemacht, es gibt Menschen, die euch verfluchen. Da sagt er, segnet die, die euch verfluchen. Aber da gibt's Leute, die verfluchen euch. Ist eine Realität, die Realität des Bösen. Und in Vers 20 macht der Apostel deutlich, es gibt Feinde. Wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. Es gibt einen Feind. Die Realität des Bösen, das will Paulus erst gar nicht wegdiskutieren. Und er hat ja auch ausführlicher beschrieben vorher im Römerbrief, woher das Böse kommt. Dass die Quelle des Bösen der Satan ist. Und dass er mit dem Sündenfall alle Menschen infiziert hat. Und dass aus Böse sein böses Tun folgt. Dass wir gegen Gottes Willen handeln. Das ist unsere Natur als Menschen. Dass wir Gott nicht lieben und ehren, sondern unseren Eigenwillen suchen und unsere eigene Ehre. Und wenn einer Christ wird, geschieht das Wunder der Vergebung. Die Schuld wird getilgt. Gott schenkt uns ein neues Leben. Ein wirklich neues, bereinigtes Leben. Und wir leben jeden Tag aus seiner Vergebung und wir dürfen jeden Tag mit einer weißen Weste beschließen, weil er so gnädig ist. Aber, das hat Paulus in Römer 7 beschrieben, auch der Christ ist noch kein vollkommener Mensch. Der alte Adam ist noch da, wie Paulus das genannt hat. Der alte Adam, der alte Mensch, der in uns noch steckt. Er kann uns nicht mehr von Gott trennen, aber er ist noch da. Und Sie wissen, wie Luther das über sich selbst gesagt hat, der alte Adam muss täglich ersäuft werden, aber das Biest kann schwimmen. So ist das. Und davon geht Paulus auch aus. Und darum können wir die Jahreslosung leider nicht beschränken auf das Verhältnis zu Nichtchristen. Gegenüber Nichtchristen ist mit der Realität des Bösen manchmal fast noch leichter umzugehen. Nein, auch von Christen kann uns Böses widerfahren. Und auch wir selbst stehen in der Gefahr, anderen Böses zu tun. Das müssen wir ganz nüchtern sehen, das ist so. Und deshalb erinnert uns Paulus nicht nur an die Realität des Bösen, sondern auch zweitens an die Gefahr des Bösen. Das ist unser zweiter Punkt, die Gefahr des Bösen. Deswegen lautet der erste Satz der Jahreslosung, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Da steht wörtlich, lass dich nicht besiegen. Das Böse will uns besiegen. Der Böse lächst danach, dich zu besiegen. Hier liegt die eigentliche Gefahr für uns persönlich. Und wann lassen wir uns vom Bösen besiegen? Wir lassen uns vom Bösen besiegen, wenn wir das Böse wehrlos hinnehmen. Wenn wir vor dem Bösen gewissermaßen resignieren, kapitulieren, dann lassen wir uns vom Bösen besiegen. Wenn wir das Böse sehenden Auges zulassen, ohne etwas dagegen zu unternehmen. Manchmal kann man ja nur schreien gegen das Böse. Aber das sollen wir dann wenigstens tun. Manchmal kann man nur noch schreien. Aber wir lassen uns vom Bösen überwinden, wenn wir das Böse einfach nur resigniert hin. Sagen wir, man kann ihm nichts machen. Pfarrer Martin Niemöller hat das damals im Kirchenkampf gegen die Nationalsozialisten einmal so deutlich formuliert, dass man manchmal wenigstens schreien muss. Er hat dann diesen berühmten Ausspruch getan, als sie die Kommunisten geholt haben, habe ich nichts gesagt, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten geholt haben, habe ich auch nichts gesagt. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Juden geholt haben, habe ich nichts gesagt. Ich war ja kein Jude. Als sie mich geholt haben, war niemand mehr da, der etwas hätte sagen können. Es hat keiner mehr geschrien. Nun gut, ob die Kommunisten für die Christen geschrien hätten, das kann ich nicht sagen. Aber er sagt, es geht darum, wenigstens zu schreien. Es nicht einfach nur hinzunehmen, zu resignieren. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Lass sie nicht vom Bösen besiegen, wenn man dich dazu zwingen will, deinen Glauben zu verleugnen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, wenn man dich dazu anstiften will, Verrat zu üben. Denken Sie an den chinesischen Christen, den man dazu anstiften wollte, seine Adoptiveltern zu denunzieren. Ich habe davon ja erzählt. Und der das nicht gemacht hat, lass dich nicht überwinden vom Bösen. Lass dich nicht überwinden, Gemeinde, wenn falsche Lehren bei dir eindringen wollen. Lass das nicht zu. Lass dich nicht überwinden vom Bösen. Und lass dich nicht unterkriegen, wenn man dich zum Beispiel auch persönlich verleumdet. Resigniere nicht. Sag nicht, es hat ja doch alles keinen Zweck mehr. Natürlich, manchmal stehen uns kaum Gegenmittel zur Verfügung. Gerade gegen Verleumdung zum Beispiel kann man sich persönlich oft nur sehr schwer wehren. Das ist so. Die Leute können viel über einen erzählen, ohne dass man irgendeine Chance hat, was dagegen zu tun. Aber wissen Sie, die wirkungsvollste Form des Widerstands gegen das Böse ist immer möglich. Und das ist das Gebet. Und dass wir die Sache unserem Herrn abgeben. Das geht immer. Und in jeder Situation. Und dann darfst du das auch für dich in Anspruch nehmen, was in 2. Mose 14 steht. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das geht immer. Das ist das Wirkungsvollste, was wir tun können. Also, das ist nicht Schicksalsergebenheit, sondern Vertrauen auf den Herrn. Das ist also die eine Gefahr, vom Bösen besiegt zu werden, dass wir vor dem Bösen kapitulieren. Dass wir das Böse einfach wehrlos hinnehmen. Aber dann gibt es noch eine andere Gefahr, eine zweite, wie wir vom Bösen besiegt werden können, ohne dass wir es merken. Nämlich, wenn wir das Böse mit bösen Mitteln bekämpfen. Wenn wir uns mit dem Bösen gemein machen. Wenn wir vom Bösen unser Denken prägen lassen und uns dem Bösen anpassen, wenn wir mit gleicher Münze zurückzahlen, auch dann, sagt Paulus, werden wir vom Bösen überwunden, wenn wir uns den Strukturen und Prinzipien des Bösen nämlich letztlich anpassen und unterwerfen. Das ist auch eine große Gefahr. Wir sind anfällig und wir sind versuchlich, weil das Böse in uns immer noch genügend Nahrung findet. Weil ja immer noch genug davon in mir selbst steckt. Und deswegen, wenn das Böse auf mein Leben trifft, ist es mir gar nicht so fremd. dann prallt es auch nicht immer ab, weil ja genug Böses noch in mir selber steckt, in meinem Herzen, in meinem alten Adam. Das ist doch die Realität, liebe Geschwister. Der alte Adam ist doch gar nicht uns so fremd. Und deshalb neigen wir auch dazu, mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Nämlich mit der Münze des Bösen. Und wir lassen uns so schnell die Währung, in der wir zahlen, vorgeben vom Gegner. Die Währung des Hasses, die Währung des Grolls, die Währung der Verleumdung, die Währung des Vertragsbruchs, die Währung des aufbrausenden Zornes. Wie schnell zahlen wir mit all diesen Währungen zurück, die uns der Böse anbietet? Und das klassische Beispiel ist das Revanche-Foul beim Fußball. Da kriegt einer einen Stoß, einen Tritt und er tritt nochmal richtig hinterher. Und dann haben wir uns vielleicht kurzfristig unser Mütchen gekühlt. Wir haben uns kurzfristig eine gewisse Befriedigung verschafft. Aber wir zahlen damit einen sehr, sehr hohen Preis. Wir unterwerfen uns nämlich den Methoden unserer Gegner. Wir tanzen letztlich selbst nach der Pfeife des Bösen, indem wir uns von dem Bösen die Münze bestimmen lassen, in der wir zurückzahlen. Wir verunehren, und das ist das Schlimmste, unseren Herrn mit diesem Lebensstil, weil wir ihm so wenig ähnlich sind und weil wir ihm in diesen Augenblicken nicht gehorchen. Und wissen Sie, die Folge davon ist, wir werden selbst nicht glücklich dabei. Oft bleibt so ein ganz schaler Nachgeschmack, wenn wir es gemacht haben. Ich denke, das kennen wir alle und das ahnen sogar die Nichtchristen. In dem Film E-Mail für dich, ich weiß nicht, ob einige den kennen, da äußert eine Protagonistin in diesem Film, dass sie sich ärgert, dass sie nicht schlagfertig ist, dass ihr immer nichts einfällt, wenn man ihr was Böses sagt. Und ihr Mailingpartner, der sagt, oh, ich kann das gut. Aber weißt du, immer wenn du es gemacht hast, immer wenn dir der Gegenschlag mit Worten gelungen ist, dann bereust du es augenblicklich. Du kannst dich gar nicht drüber freuen. Du hast diesen schalen Nachgeschmack. Und Manfred Siebald hat das in einem Lied so schön beschrieben. Dem Kerl da vorhin, dem habe ich es gegeben. Dem habe ich ja ganz schön zur Schnecke gemacht. Ich glaube, das werde ich nicht noch einmal erleben, dass einer so einfach über mich lacht. Doch kaum sind die letzten Worte gesagt, noch hängt wie in Schwaden mein Ärger im Raum. Da ist es schon wieder, was in mir mich fragt. Und wieder ertrage ich die Antwort kaum. Wie wäre es, wenn Gott so wäre wie ich? Und gleich erschlüg, was ihm missfällt. Wer könnte dann dem Tod entfliehen? Er hätte Christus nicht gesandt für mich, für meine Schuld und die der Welt, damit ich leben kann durch ihn. Ich schlage schnell zurück, aber es bleibt dann auch ein fader Nachgeschmack. Wir werden selbst nicht glücklich dabei, ihr Lieben. Und eine andere Folge ist, wir werden weniger brauchbar für unseren Herrn, wenn wir so mit gleicher Münze zurückzahlen. Wenn wir uns von den Strukturen des Bösen so bannen und prägen lassen, dass wir mit gleicher Münze antworten. Und wir sind noch ein schlechtes Vorbild für diejenigen, die auf uns sehen und die an uns eigentlich etwas anderes sehen sollten, als dieses blinde Zurückknüppeln. Und davor will Paulus uns bewahren. Darum stellt er uns diese Gefahr des Bösen so deutlich vor Augen. Darum sagt er uns in dieser Jahreslosung, sagt Gott uns dadurch, lass dich nicht besiegen vom Bösen, lass dich nicht bannen vom Bösen. Vielmehr besiege du es selbst mit Gutem. Lass dich nicht dazu bringen, dass das Böse dich in die Resignation treibt, dass du einfach nur aufgibst, dass du sagst, es lohnt sich ja doch nicht. Und lass dich nicht dazu bewegen und verleiten und verführen, das Böse mit bösen Mitteln bekämpfen zu wollen. Darauf legt der Herr keinen Segen, sondern besiege du es selbst. Und hier haben wir eine interessante Kombinationslösung, die Paulus uns vorschlägt. Wir sollen nicht nur etwas lassen, sondern wir sollen auch etwas tun. Wir sollen nicht nur in der Defensive gut aufgestellt sein, sondern auch in der Offensive, wie wir gleich sehen werden. Und daraus ergibt sich für uns nun zwangsläufig die Frage, Paulus, wie kann das denn jetzt konkret funktionieren? Wie soll das gehen? Was sollen wir denn jetzt tun, wenn wir nicht zurückschlagen sollen? Wie gehen wir richtig mit dem Bösen um und wie gehen wir richtig gottgewollt gegen das Böse vor? Was heißt das denn nun? Böses mit Gutem besiegen. Und damit sind wir schon beim dritten und wichtigsten Punkt heute Morgen. Wir hatten erstens die Realität des Bösen gesehen, zweitens auf die Gefahr des Bösen hingewiesen und wir müssen jetzt drittens reden über den Kampf gegen das Böse. Drittens also der Kampf gegen das Böse. Wie kann das funktionieren? Paulus hat in meinem zweiten Timotheusbrief gesagt, niemand wird gekrönt, es sei denn, dass er richtig kämpft. Niemand wird gekrönt, er kämpfe denn recht. Und das ist jetzt die Frage, was ist der rechte Kampf gegen das Böse? Unsere Predigt steht unter dem Thema Vormarsch statt Rückzug. Vormarsch statt Rückzug. Was bedeutet aber jetzt bitteschön Vormarsch? Und da gibt Paulus uns ganz konkrete Anweisungen. Man kann die eigentlich einteilen in zwei Spalten. In die Spalte lassen und in die Spalte tun. Das habe ich bei der Predigtvorbereitung auch gemacht. Ich habe das richtig in eine kleine Tabelle geschrieben. Was soll ich lassen? Was soll ich tun? Und Sie werden sehen, was Paulus hier beschreibt, ist vor allem eine Grundeinstellung, ist eine Haltung, ist eine Herzensausrichtung, ist ein Lebensstil, ist nicht ein Patentrezept, sondern es ist eine innere Grundausrichtung, die Gott uns hier durch diese Verse mit auf den Weg gibt. Und ich möchte uns alle herzlich wirklich bitten, dass wir das mitnehmen und dass wir Gott bitten, dass er uns hilft, das auch in die Praxis umzusetzen, das zu leben in den nächsten 12 Monaten, in denen wir herausgefordert werden. Welche Haltung wird hier deutlich? Und aus dieser Haltung kommen dann wie von selbst auch die Handlungen. Man kann das eigentlich in zwei Thesen zusammenfassen. Die erste These, nicht vergelten, sondern zurechtbringen. Nicht vergelten, sondern zurechtbringen. Das sind die Verse 17 bis 18. Vergeltet niemandem Böses mit Bösen. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Vergelten, nicht vergelten, sondern zurechtbringen. Manches von dem hat der Herr Jesus schon in Matthäus 5, ab Vers 38 gesagt. Wer das ausführlicher nochmal studieren will, der kann sich die Predigt vom 19. Juli 2009 anhören. 19. Juli 2009, da habe ich ausführlich Matthäus 5, 38 bis 47 ausgelegt. Das können Sie gewissermaßen als Parallele nochmal daneben legen. www.bg-hannover.de. Was heißt jetzt aber vergelten? Vergelten heißt, wie du mir, so ich dir. Vergelten, das ist die berühmte gleiche Münze. Da geht es ja interessanterweise auch um Geld bei der Münze. Ja, aber so fragen wir zurück, was ist denn nun mit dem alttestamentlichen Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn? Ist das nicht auch ein Vergeltungsprinzip? Steht das nicht sogar in der Bibel, im Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn? Du musst mir erst mal sehen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. In unseren Ohren klingt das so wie der Titel für einen brutalen Western. Würde sich richtig eignen dafür, aber eigentlich ist es ein humaner Grundsatz, wenn man das im biblischen Zusammenhang sich ansieht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das sogenannte Jus Talionis, das sollte blinde Rache erstmal ausschließen. Also wenn der andere dir das Auge aushaut, bring ihn nicht gleich um dafür. Keine blinde Rache, sondern ein humaner Grundsatz, nicht mehr, als er dir angetan hat. Und Auge um Auge, Zahn um Zahn sollte Selbstjustiz verbieten, denn es war in Israel Teil des öffentlichen Rechtes und musste von den dafür vorgesehenen Stellen geübt werden. Nicht einfach von der Privatperson nach dem Motto, und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein, sondern es war Teil des öffentlichen Rechtes und sollte gerade Selbstjustiz und Lynchjustiz verbieten. Und so ist das bis heute. Der Staat muss gegen das Böse vorgehen. Das muss er tun. Das ist seine Aufgabe. Und das stellt übrigens auch Paulus nicht in Abrede. In Römer 13, Vers 4, also ein Kapitel danach, Römer 13, Vers 4, sagt Paulus, die Obrigkeit ist Gottes Dienerin zu deinem Guten. Tust du aber Böses, so fürchte dich vor der Obrigkeit, denn sie trägt das Schwert, das heißt das Gewaltmonopol, nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Das schreibt Paulus selbst, ein Kapitel später. Da geht es also um den Staat, der gegen das Böse vorgehen muss. Und das weiß auch Paulus. Wenn der Staat nicht gegen das Böse vorgeht, dann gibt's Chaos, dann geht das Rechtsbewusstsein kaputt. Und deshalb hat Luther immer deutlich auf den Unterschied zwischen Amtsperson und Privatperson hingewiesen. Der Polizist, der Richter, der muss Unrecht rächen, ahnden. mit Strafe dagegen vorgehen, weil sonst ein Zusammenleben innerhalb einer größeren Gemeinschaft überhaupt nicht mehr möglich ist. Aber wir müssen unterscheiden zwischen Amtsperson und Privatperson. Die Amtsperson ist Römer 13, aber hier in Römer 12 geht es darum, wie wir als Christen unsere persönlichen Verhältnisse miteinander regeln. Darum geht es hier. Und da gilt dieser Grundsatz, keine Vergeltung. Dass wir nicht sagen, du hast mir das angetan und ich tue dir jetzt das dafür an. Gleiches Recht für alle. Nein. Und auch, wenn Eltern Kinder in der Erziehung strafen, die Bibel sieht das ja vor, dass auch in der Erziehung mit Maß und mit Liebe und Besonnenheit gestraft werden kann und soll, dann darf das nie im Sinne von Vergeltung geschehen. Das Kind darf nie den Eindruck haben, jetzt würde ihm was vergolten. So nach dem Motto, du hast mit dem Fußball die Scheibe eingeschossen, jetzt trete ich dein Fahrrad in Grund und Boden. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Das darf nie sein. Sondern wenn Strafe geübt wird, dann sollte immer die pädagogische Absicht deutlich werden. Okay, du darfst heute Nachmittag nicht raus. Fällt mir schwer. Ich weiß, du würdest es gerne machen. Aber ich mache das deswegen, damit du es dir merkst, damit du es lernst, damit du es verstehst, dass du nächste Mal gleich gehorchst. Das hat nichts mit Vergeltung zu tun. Und das müssen die Kinder auch merken, dass selbst dort, wo die Eltern strafen, das nicht im Sinne von Vergeltung geschieht. Also nicht vergelten, sondern was sollen wir stattdessen machen? Wir sollen den anderen zurechtbringen. Du sollst auf Gutes bedacht sein gegenüber jedermann, sagt Paulus. Da ist keiner ausgeschlossen. Jeder, auch der schlimmste Feind, dem schlimmsten Feind gegenüber solltest du auf Gutes bedacht sein. Sie merken, das hängt mit unserem Denken zusammen. Wie denke ich über den anderen? Mit welcher inneren Motivation betrachte ich ihn? Gehe ich auf ihn zu? Was mache ich in meinen Gedanken, wenn ich vielleicht mit ihm diskutiere? Wie denke ich? Wie denke ich über ihn? Was erstrebe ich für den anderen? Und da gibt uns die Bibel ganz klar diesen Grundsatz, nicht vergelten, sondern zurechtbringen. Da will mich jemand vielleicht um einen Teil meines Erbes betrügen. Und was wäre vergelten? Ich versuche, ihn auch auszutricksen. Und an einer anderen Stelle, ihm einen Strick daraus zu drehen. Das wäre vergelten. Zurechtbringen? Was wäre zurechtbringen? Zurechtbringen hieß nicht unbedingt, dass ich kampflos nachgebe und ihm den Rest des Erbes auch noch hinterherwerfe. So nach dem Motto, jetzt hast du dir das schon erschlichen, jetzt kriegst du den Rest auch noch, ich will gar nichts mehr. Das ist nicht zurechtbringen. Sondern zurechtbringen würde bedeuten, dass man den Ausgleich sucht, die Verständigung, eine gütliche Lösung, einen Kompromiss, dass man in Liebe versucht, mit dem anderen zu reden und in Geduld. Das wäre nicht vergelten, sondern zurechtbringen. Oder Sie schreiben jemandem einen Versöhnungsbrief vielleicht und bekommen dann auf einen Versöhnungsbrief, mit dem Sie sich viel Mühe gegeben haben, eine ganz pampige, kurze Antwort, die alles in Stücke gewissermaßen haut, was Sie geschrieben haben. Was würden Sie tun? Als Vergeltung. Sie würden auf einen groben Klotz einen groben Keil setzen und jetzt nochmal richtig mit Schmackes zurückschreiben und dem anderen so richtig vor Augen führen, was für ein fieser Typ er ist. Was heißt zurechtbringen? Zurechtbringen heißt, dass Sie nochmal versuchen zu erklären. Dass Sie noch einmal ansetzen, mit Geduld zu erläutern, warum Sie das so geschrieben haben, wie Sie es geschrieben haben. Dass Sie dem anderen deutlich machen, Ihre Hand ist noch ausgestreckt. Die Chance ist noch nicht vertan. Die Möglichkeit ist noch nicht vorbei. Und wissen Sie, wer so den anderen zurechtbringen will, der wird versuchen, Streit und Hickhack so weit wie möglich zu vermeiden. Und deshalb schreibt Paulus ja auch in Vers 18, ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das heißt, versucht mit allen Menschen, soweit es euch betrifft, gut auszukommen. Das ist eure Verantwortung, ihr Lieben. So viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden und habt Geduld und lasst euch nicht auf das Hickhack ein. So von Hudson Taylor, dem China-Missionar, wird berichtet, wie er eines Abends am Ufer stand, ein Boot bestellt hatte, das ihn über den Fluss bringen sollte. Und während er da wartet und das Boot dann endlich kommt, drängelt sich von hinten ein reicher, frecher Chinese nach vorne und schubst Hudson Taylor so kräftig, dass der ins Wasser plumpst. Und alle sehen ganz erschrocken auf, was wird jetzt passieren? Der Bootsführer ist total empört und schämt sich für seinen Landsmann und lässt ihn gar nicht ins Boot einsteigen. Er sagt, bleiben Sie draußen, Sie dürfen nicht mitkommen. Und was macht Hudson Taylor? Hudson Taylor trocknet sich erstmal ein bisschen ab, setzt sich dann ins Boot, wartet ab und sagt dann zu dem, der ihn da reingeschubst hat, kommen Sie, setzen Sie sich doch mit dazu. Und Taylor berichtet, dass sich dann ein sehr gutes Gespräch ergeben hat, in dem er ihm auch Jesus Christus bezeugen konnte. Und das wäre nicht möglich gewesen in der Form, wenn Hudson Taylor mit gleicher Münze zurückgezahlt hätte. Also, soweit an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Nicht vergelten, sondern den anderen zurechtbringen. Das ist die Haltung, die uns hier leiten soll. Und Paulus ist natürlich kein Schwärmer. Deswegen macht er ja diese Einschränkung. Er weiß ja, wie die Welt ist und wie die Menschen sind und wie wir manchmal sind. Er macht eine doppelte Einschränkung in Vers 18. Er sagt, ist's möglich, so viel an euch liegt? Also das ist die Einschränkung. Er weiß, es wird nicht immer klappen. Mit manchen Menschen, da können wir uns noch so sehr bemühen und es wird trotzdem immer Situationen geben, wo es nicht gelingt. Das weiß sogar die Welt. Sie denken hier vielleicht an Friedrich Schillers Zitat aus Wilhelm Tell. Es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben. Heißt wörtlich, wird oft zitiert, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Das weiß also sogar die Welt. Manchmal geht's einfach nicht. Aber unsere Haltung, unser Ziel soll immer sein, nicht vergelten, sondern zurechtbringen. Und was Paulus hier will, das ist nicht Appeasement um jeden Preis. Also nach dem Motto, dass wir uns dem anderen hündisch unterwerfen und alles tun, was er will und alles zulassen, nur damit wir Ruhe haben. Sondern was Paulus hier will, ist, dass wir, soweit es ohne Sünde möglich ist und soweit es unsere Überzeugung zulässt, versuchen, so ruhig und verständnisvoll und rücksichtsvoll, ja, schon fest, schon entschlossen, aber besonnen und wirklich liebevoll auf den anderen zuzugehen und auf den anderen einzugehen. Das ist das Ziel. Nicht vergelten, sondern zurechtbringen. Und Paulus sagt, mit dieser Haltung kannst du den Kampf gegen das Böse erfolgversprechend aufnehmen. Mit dieser Haltung. Nicht vergelten, sondern zurechtbringen. Und dann gehört dazu noch ein zweiter Grundsatz, der in den Versen 19 bis 20 steht. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, dann wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Das ist also der zweite Grundsatz hier in diesem Kampf, nicht rächen, sondern aktiv mit Gott rechnen. Das ist der zweite Grundsatz. Nicht rächen, sondern aktiv mit Gott rechnen. Und rächen ist so ähnlich wie vergelten. Das wird ja hier von Gott auch in einem Atemzug gesagt. Die Rache ist mein, ich will vergelten. Vergelten ist vielleicht noch mehr so von mir selbst ausgehend, was ich gerade empfinde. Ich hau das zurück. Und Rächen hat noch mehr die Konsequenzen für den anderen im Blick. Der soll es richtig zu spüren bekommen. Aber im Grunde genommen sind das zwei Seiten derselben Medaille. Und ich frage mich, warum drängt es uns manchmal zur Rache? Warum? Warum ist Rache so süß, wie das Sprichwort sagt? Und warum ist Schadenfreude manchmal die schönste Freude? Warum? Wegen unserer Eitelkeit, wegen unserer Selbstbezogenheit. Das ist wieder der alte Adam in uns, der uns kitzelt. Und ich denke, jeder von uns kann das nachempfinden. Hans Dannenbaum, der Direktor der Berliner Stadtmission, der Langjährige, der hat etwas Wunderbares zu dieser Stelle geschrieben. Ich will Ihnen das Zitat kurz vorlesen. Er hat gesagt, die niederen Triebe meiner Gehässigkeit, meines altadamitischen Wesens wollen sich austoben, schreibt der Direktor der Berliner Stadtmission über sich selbst. Die niederen Triebe meiner Gehässigkeit und meines altadamitischen Wesens wollen sich austoben. Und doch merke ich als Christ sehr schnell, wenn ich dem weltlichen Menschen auf dieser Ebene begegne, ist er mir überlegen. Denn so gemein wie die Welt will ich doch nicht sein. Und so bodenlos frech wie die Welt kann ich doch wohl nicht mehr werden. Zitat Ende. Hoffentlich, kann man nur sagen. Ja, dann würde Paulus sagen, dann lass es doch lieber gleich bleiben. dann lass es doch lieber gleich bleiben. Das Böse zu rächen ist nicht Teil unseres geistlichen Kampfes. Das ist einfach nicht unsere Aufgabe. Ihr Lieben, wir sind nicht Gottes Zorros. Wir sind nicht Gottes Rächer. Wenn wir Staatsdiener sind, wenn wir Polizisten sind, wenn wir Richter sind, haben wir eine ganz bestimmte Aufgabe in diesem Gefüge, aber nicht als Privatperson. Nicht im persönlichen Leben. Wir sind nicht Gottes Rächer, sondern wir sollen aktiv mit Gottes Handeln rechnen. Und wir sollen aktiv für Gottes Handeln quasi den Raum bereiten. Das schreibt Paulus hier. Räch dich nicht, sondern erwarte aktiv, rechne aktiv damit, dass Gott handelt und schaffe ihm den Raum dafür. Und wie geht das, aktiv mit Gott rechnen? Wie kann man aktiv mit Gott rechnen? Zum einen sagt Paulus, indem ich dem Zorn Gottes Raum gebe, indem ich ihm nicht ins Handwerk fusche. Es ist ja durchaus angemessen, dass Böses gestraft wird und geahndet wird. Und Gott wird das zu seiner Zeit auch tun. Es sei denn, dass jemand Buße tut. Aber das ist eben Gottes Aufgabe und nicht unsere Aufgabe. Wir sind nicht Gottes Rächer. Liebe Geschwister, Gott sorgt für Gerechtigkeit. Und da sollen wir ihm nicht dazwischen funken. Das macht die Bibel ganz deutlich. Und wissen Sie, manchmal sorgt Gott schon jetzt sichtbar und spektakulär für die Rechtfertigung und für die Rehabilitierung seiner Kinder. Das geht ja manchmal sogar noch in dieser Welt, in dieser Zeit, dass Gott seine Leute dann irgendwann sehr überraschend und sehr schnell rehabilitiert. Ich habe da etwas Wunderschönes gelesen bei Erich Schnepel. Erich Schnepel, ein Theologe aus dem 20. Jahrhundert. Und er berichtet, dass er vor dem Ersten Weltkrieg schon Christ geworden ist. Und dass er dann versucht hat, auch zu missionieren unter seinen Kameraden im Ersten Weltkrieg, also 1914 bis 1918. Und als sie nach Verdun so viele Verluste hatten und immer klar war, die nächste Schlacht kann für jeden von ihnen den Tod bedeuten, da hat er angeboten, seinem Bataillonskommandeur, er wolle Vorträge halten für die Offiziere, für die Mannschaften, für alle über den Glauben an Gott, über das ewige Leben, über Vergebung der Sünde. Und sie haben ihm das erst erlaubt, aber nach dem ersten Vortrag schon, der ein gutes Echo eigentlich brachte, haben sich einige beschwert beim Bataillonskommandeur. Und dann durfte er diese Vorträge nicht fortsetzen, abends in seiner Freizeit, und er wurde ohne Begründung strafversetzt in ein anderes Bataillon. Und sein Bataillonskommandeur hat ihn ganz übel beschimpft, abgesetzt, ihm auch keine Erklärung dafür gegeben, warum er dieses Bataillon verlassen müsse. Das war im Grunde genommen sehr ehrabschneidend und sehr, sehr schmählich für ihn. Und dann kam er in ein neues Bataillon und Gott hat es geschenkt, dass er schon nach kurzer Zeit eine besondere Auszeichnung erhielt, also für ein besonders gutes Verhalten. Und dann musste ihm diese Auszeichnung überreicht werden, dann mussten ihm etliche Offizielle gratulieren. Und einer von denen, die ihm gratulieren mussten, wegen ihres Amtes, war dieser alte Bataillonskommandeur, der ihn so ehrabschneidend hinausgeworfen hatte. Und er hat das hinterher beschrieben, Erich Schnepel hat gesagt, das hat ihm so deutlich gezeigt, wie Gott letztlich für die Ehre seiner Leute eintritt. Wenn wir letztlich um des Herrn willen und um der Wahrheit willen geschmäht werden und schlecht dastehen, dann sorgt Gott selbst dafür. Und oftmals macht er das auch sehr, sehr schnell, dass er seine Leute rehabilitiert. Und Schnepel schreibt dann so schön, ich staunte über diese merkwürdige Führung. Allmählich begriff ich das Wort aus 1. Petrus 2, 23. Christus schalt nicht, da er gescholten ward. Er drohte nicht, da er litt. Er stellte es aber dem anheim, der da Recht richtet. Und er sagt, das habe ich erfahren, wie Gott mich im Grunde genommen selbst rehabilitiert und gerechtfertigt hat, sogar vor den Menschen, sogar vor diesem Bataillonskommandeur. Manchmal macht Gott das schnell, manchmal aber dauert es für unser Empfinden auch lange, bis Gott endlich dem Bösen ein Stoppschild setzt. Manchmal haben wir den Eindruck, Gott reagiert nicht. Manchmal haben wir den Eindruck, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen nicht nur langsam, sondern sie mahlen zu langsam. Und dann ist die Gefahr sehr groß, dass wir doch Gott ins Handwerk pfuschen, dass wir die Rache doch an uns reißen, dass wir doch versuchen, den anderen fertig zu machen. Und dann tun wir genau das, was der Herr von uns nicht will. Lass dem Zorn Gottes Raum. Rechne aktiv mit seinem Handeln. Warte auf ihn. Und gib ihm getrost deine Sache ab. Auch die Sache deiner Ehre. Auch die Sache deiner Gerechtigkeit. Er sorgt für dich. Und er wird es wirklich gut hinausführen. Pfusch Gott nicht ins Handwerk. Und dann zeigt Paulus uns noch etwas anderes, wie wir aktiv mit Gott rechnen können. Also einmal dadurch, dass wir dem Zorn Gottes Raum geben und ihm nicht dazwischen pfuschen. Und zum Zweiten dadurch, dass wir schlicht Gottes Anweisungen ausführen, nämlich dem Feind, wenn er in Not kommt, zu helfen. Das ist die andere Anweisung hier in Vers 20. Wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das heißt nicht, dass wir uns anbiedern sollen. Das heißt nicht, dass wir unseren Feinden, ich sagte es schon, hinterherlaufen, bloß damit sie uns in Ruhe lassen und uns gewissermaßen erniedrigen, wo es von Gott nicht gefordert ist. Das ist nicht gemeint. Sondern es bedeutet, dass wenn der Feind in Not ist, denn das ist ja die Situation hier, wenn er ein Bedürfnis hat, wenn dein Feind hungert, wenn dein Feind dürstet, wenn er in Not ist und sich selbst nicht helfen kann, und wir sehen das und wir haben eine Möglichkeit, ihm zu helfen, unserem Feind, dann sollen wir im recht verstandenen Sinne die Notlage unseres Feindes ausnutzen, um ihm Gutes zu tun. Dort, wo Gott uns das ermöglicht. Und dadurch können wir ihm einen Hinweis auf den lebendigen Gott geben. Das ist die Anweisung. Und Gott kann das gebrauchen, um den anderen zur Umkehr zu bringen. Gott kann das gebrauchen, um ihn von seiner Schuld zu überführen. So möchte unser Herr, dass wir handeln. Und Sie haben gesehen, das ist eine richtige Kombimethode, die Paulus uns hier vorführt, mit der der Kampf gegen das Böse gelingen soll. Nicht vergelten, sondern zurechtbringen, Vers 17 bis 18. Nicht rächen, sondern aktiv mit Gott rechnen, ihm den Raum zur Rache lassen, ihm dienen, indem wir dem bedürftigen Feind Gutes tun. Und dann könnte man noch ergänzen aus Vers 14, nicht fluchen, sondern segnen. Das heißt beten, beten auch für unseren Feind. Und wenn wir das tun, dann praktizieren wir Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Begegne dem Bösen in der Stärke des Guten. Das ist ja aus eine Position der Stärke, aus der heraus wir das tun. Und nicht eine Position der Schwäche und der Unterwerfung. Und ich musste so denken an jene alte Dame aus einer verfolgten russischen Gemeinde, aus jener Zeit, wo der KGB die Christen drangsalierte. Teilweise haben wir ja heute schon wieder mit einer gewissen Verfolgung der Christen auch in Russland zu tun. Und wie sie versucht haben, die Versammlung aufzulösen und die Gläubigen fertig zu machen und einzuschüchtern und teilweise in die Lager und Gefängnisse abzutransportieren. Und so berichtet einer dieser KGB-Funktionäre, Sergei Kurdakow, zu dessen Spezialaufgaben es gehörte, christliche Versammlung aufzulösen, wie sie eine solche Gemeinde in ihrem Gottesdienst aufgestört haben, wie sie alles auseinandergetrieben haben. Und dann berichtet er, nahe einer Wand sah ich eine alte Frau. Die Angst stand ihr im Gesicht und ihre Lippen zitterten im Gebet. Ich merkte, dass sie betet, aber das brachte mich noch mehr in Wut. Und plötzlich sah ich mich mit erhobenem Arm vor ihr stehen und den Gummiknüppel auf sie niedersausen. Aber ich schlug noch nicht zu und sie betete laut heraus. Mehr als aus Neugier als alles andere hörte ich für einige Sekunden zu, was sie sagte. Und da hörte ich die Worte, O Gott, vergib diesem jungen Mann. Zeig ihm den wahren Weg. Öffne seine Augen und hilf ihm. Vergib ihm, O Gott. Und Sergei Kurdakow sagt, ich begann meine Fassung zu verlieren. Warum betet sie nicht um Hilfe für sich selbst, sondern sie betet für mich? Sie ist dabei, von mir erledigt zu werden und sie betet für mich. Und ich packte meinen Stock noch fester, ich holte aus, doch plötzlich passierte etwas Merkwürdiges. Jemand ergriff mein Handgelenk und riss es zurück. Ein Schrecken durchfuhr mich. Ich dachte im ersten Moment, es sei einer der Gläubigen gewesen und wandte mich um ihn in einen Schlag zu versetzen. Doch es war niemand da. Es war niemand da, der meinen Arm zurückgehalten hätte. Ich fühlte noch den Schmerz. Ich stand da wie unter Schock. Ich ließ meinen Knüppel fallen und rannte nach draußen. Das Blut raste in meinem Kopf und Tränen begannen über mein Gesicht zu strömen. Und das führte dann dazu, dass er Christ wurde. Dass er sagte, warum betet diese Frau im Moment, wo ich sie zusammenschlagen will, für mich? Für mich und um Umkehr. Für mich um Glaube. Ja, besiege das Böse mit Gutem. Vormarsch statt Rückzug. Diese christliche Lady hat praktiziert, was Vormarsch bedeutet im Glauben. Vormarsch im Gebet. Und das ist der Weg, den Jesus auch uns führen will, in dem Jahr, das vor ihm liegt. Und dann wird er uns auch, das ist das Letzte, was wir ganz kurz noch benennen, den Sieg über das Böse schenken. Das ist der vierte Punkt, der Kampf über das Böse. Viertens dann der Sieg über das Böse. Sieg ist das Schlüsselwort in Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, steht da wörtlich, sondern besiege das Böse mit Gutem. Das ist der Weg, den Gott uns führt. Gott schenkt uns den Sieg. Es kann nur einen Sieger geben. Es gibt hier kein Unentschieden. Entweder das Böse besiegt dich oder du besiegst das Böse. Entweder das Böse besiegt das Gute oder das Gute besiegt das Böse. Es gibt keine neutrale Zone. Es gibt kein Unentschieden. Es gibt keine Punkteteilung. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Und Gott will dir den Sieg schenken. Er will dein Herz so weich und so stark machen, dass es diesen Weg geht, dass es in diesen Linien denkt. Und Gott schenkt dann den Sieg, dass das Böse uns nicht persönlich bestimmen kann, dass es nicht unser Handeln bestimmen kann, nicht unser Herz bestimmen kann, dass unsere Reflexe, die sicherlich immer noch da sind mit diesem Rückschlag und mit gleicher Münze zurückzahlen, dass die nach und nach vom Heiligen Geist gezügelt werden. Wir werden dann nicht fehlerlos sein, es wird uns immer noch mal wieder passieren und wir werden uns selbst dabei ertappen, aber wir werden ein schlechtes Gewissen haben und es wird uns leid tun und wir werden den Herrn um Vergebung bitten. Und so wird er uns führen. Er wird uns den Sieg schenken, dass das Böse uns persönlich nicht mehr bestimmen kann. Und der Herr kann es auch schenken, dass wir dadurch andere gewissermaßen aus dem Machtbereich des Bösen herauslocken. Dass das Böse weitere Anhänger und Sklaven verliert, wenn wir so leben, wie der Herr es uns hier zeigt und wie er es uns schenken will. Und Paulus beschreibt das zum Schluss mit einem ganz geheimnisvollen Bild. Ein Bild, das übrigens auch in unseren Sprachschatz übergegangen ist. Das kennen Sie alle. Er sagt am Ende, Vers 20, wenn du das tust, und da zitiert er auch nochmal aus dem Alten Testament, aus Sprüche 25, wenn du versöhnst, wenn du deinem Feind Gutes tust, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das haben Sie manchmal vielleicht schon im Spaß gesagt, wenn Sie einem, der irgendwas Schlechtes gemacht hat, was Gutes tat, und sagt, ich sammle jetzt feurige Kohlen auf deinem Haupt. Das kommt hier aus dieser Stelle. Und dahinter steht ein alter ägyptischer Brauch, der den meisten nicht bekannt ist. Wenn jemand öffentlich Zerknirschung demonstrieren wollte, wenn jemand öffentlich zeigen wollte, ich habe etwas getan, das mir leid tut, ich bereue, dann konnte er eine Schale mit brennenden Kohlen auf sein Haupt setzen und ist dann mit dieser Schale brennender Kohlen auf dem Haupt durch die Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit herumgelaufen. Das war eine ganz eigentümliche Sitte, die es in Ägypten gab. Das hat man auch vor noch nicht allzu langer Zeit erst herausgefunden. Die Ausleger haben immer gerätselt, was heißt wohl feurige Kohlen auf dem Haupt sammeln. Und die feurigen Kohlen waren offenbar das Symbol für Scham und Reue, ja, für diese brennende Scham, so wie die Kohlen brennen, so brennt die Scham über das Unrecht, das ich getan habe. Und so will Paulus hier sagen, wenn du deinem Feind Gutes tust, wenn du ihm in seiner Not hilfst, dann kann es geschehen, dass du ihn damit in einem guten Sinne beschämst, dass du dadurch bewirkst, dass er sich für seine Bösartigkeit wirklich schämt, dass es ihm leid tut. Und dass er über diesen Weg der Scham letztlich den Weg zur Umkehr findet. Das ist die große Chance, wenn du ihm Gutes tust, obwohl er dir Böses erwiesen hat. Natürlich, es gibt keine Garantie. Manche Übeltäter sind so schamlos, dass sie die feurigen Kohlen auf ihrem Haupt überhaupt nicht bemerken. Können sie feurige Kohlen noch und nöcher sammeln auf dem Haupt und der merkt gar nicht, dass es warm wird. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, die feurigen Kohlen zu sammeln auf seinem Haupt und ihn dann wirklich in die Hand des Herrn Jesus zu übergeben und zu sagen, Herr, komm du mit ihm klar. Und wenn der Herr ihm Gnade schenkt, wird ihn das zur Reue bringen und zur Umkehr. Oder es wird ihn in seiner Schuld und in seiner Unbeugsamkeit umso deutlicher erkennbar werden lassen. Der Herr wird es richtig machen. Uns wird Jesus am Ende so oder so den Sieg über das Böse schenken. Lassen Sie mich das zum Schluss noch sagen. Diesen Sieg haben wir nicht ein für alle Mal in der Tasche. Der ist immer wieder neu zu erkämpfen. Wir haben dieses Leben nicht gewissermaßen als Selbstläufer, weil wir einmal zum Jahresbeginn Jahreslosung studiert haben. Aber der Herr hat versprochen, dass er uns in diesem Sinne erziehen will, dass er uns prägen will, dass er das immer mehr hineingeben will in unser Leben, in unser Denken und dann auch in unser Handeln. Und die große Frage am Schluss ist doch die, woher bekomme ich die Kraft, das zu tun? Und sehen Sie hin, auch darauf gibt uns Paulus einen Hinweis, ganz versteckt, aber er ist drin in diesem Text, nämlich in Vers 19, wo Paulus sagt, dass wir uns nicht rächen sollen und ausgerechnet da sagt er, rächt euch nicht selbst, Geliebte. Ist Ihnen das aufgefallen? Warum sagt er ausgerechnet an dieser Stelle, wo er uns davon abhalten will, uns zu rächen, dass wir Geliebte sind? Nämlich Geliebte des Herrn Jesus. Ich denke, der Zusammenhang ist klar. Als wollte er sagen, du hast es doch nicht nötig, dich zu rächen. Du bist doch geliebt. Und bedenke, was das heißt, dass Jesus dich geliebt hat und dich liebt, was er dir vergeben hat. Dass er deine Schuld nicht einfach gerecht hat, sondern dass er dir seine Vergebung geschenkt hat. Sein Erbarmen über alles, was schiefgelaufen ist in deinem Leben und über all deinen Unglauben und all deine Ignoranz. Du bist geliebt. Er hat dir so viel geschenkt an Vergebung und Erbarmen. Und er schenkt dir Tag für Tag so viel an Geduld. Und weil du geliebt bist, bist du auch geborgen. Und darum können dir all deine Feinde und Gegner und die, die dir übel wollen, auch letztlich nichts anhaben. Du bist geliebt vom Stärksten der Starken. In seiner Liebe bist du geborgen. In seiner Liebe bist du aufgehoben. Das ist deine große Stärke. Und deswegen hast du es nicht nötig, dich zu rächen. Deswegen will er dir die Kraft schenken, mit seiner Liebe zu leben. Das heißt nicht, dass du einfach Unrecht zulässt. Wir haben das, denke ich, sehr, sehr deutlich gesehen. Es bedeutet nicht, dass wir einfach uns beugen, uns gewissermaßen auf den Boden legen und sagen, macht doch, was ihr wollt, wir überlassen das Böse sich selbst. Nein, es ist ein sehr aktiver Kampf gegen das Böse. Der Kampf mit dem Guten. Und so hat der Herr uns das hier gezeigt. Nicht vergelten, sondern zurechtbringen. Nicht rächen, sondern aktiv mit Gott rechnen. Und dann werden wir staunen, welche Wege der Herr uns im neuen Jahr mit dieser Devise führen wird. Und wir werden immer wieder daran erinnert werden, dass der größte Sieg über das Böse, der entscheidende Sieg über das Böse, längst errungen ist, nämlich am Kreuz. Wodurch hatte Herr Jesus am Kreuz das Böse besiegt? Durch das Gute, durch das Beste, was er zu geben hatte, nämlich sein eigenes sündloses Leben als Opfer für meine und für deine Schuld. Am Kreuz hat der Herr Jesus uns das in Perfektion gezeigt, was es bedeutet, das Böse mit dem Guten zu besiegen. Er hat alle Schuld auf sich genommen. Er hat stellvertretend für uns die Strafe getragen, die wir verdient hätten. Und jetzt darf jeder, der das einsieht, jeder, der zugibt vor Gott, ich brauche deine Vergebung, zu Jesus kommen, sich vor seinem Kreuz beugen und sagen, Herr, danke, dass das Gute, was du getan hast, ausreicht, um all mein Böses zu besiegen und all meine Schuld zu tilgen. Und so ist der Jesus den Weg wirklich bis zum Ende gegangen. Es hat ihn viel gekostet. Er hat viel einstecken müssen auf diesem Weg. Aber er hat es ertragen für dich und für mich. Und darum versteht Jesus uns umso besser. Gerade weil er selbst so viel Widerspruch erdulden musste, wie Petrus schreibt. So viel Gemeinheit, so viel Angriffe, so viel Fiesheit auch, wie wir sagen müssen, so viel Brutalität. Darum versteht er uns umso besser, wenn wir angegriffen werden, wenn wir bekämpft werden. Und er hat versprochen, mit uns durch dieses neue Jahr hindurchzugehen. Und er wird uns helfen, diesen Kampf gegen das Böse in der rechten Weise aufzunehmen und ihn auch zu bestehen. Dass wir nicht vergelten, sondern zurechtbringen. Dass wir nicht rächen, sondern aktiv mit Gott rechnen. Er wird uns durchtragen, denn wir sind seine Geliebten. Und darum müssen wir die Realität des Bösen nicht fürchten. Und wir sollen die Gefahr des Bösen nicht verdrängen. Ja, wir dürfen getrost den Kampf gegen das Böse führen. Und dann werden wir auch den Sieg über das Böse immer wieder erleben. So wie jene Ehefrau, mit der ich schließe, von der Ernst Modersohn einmal erzählt hat, hatte viele Schwierigkeiten mit ihrem Mann. Er war oft weg von zu Hause und traf sich dann mit seinen Saufkumpanen. Und wenn sie dann so zusammen waren, dann haben sie oft gespottet. Und so war es an diesem einen Tag auch wieder. Dann kamen sie dann irgendwann natürlich auf die Frauen zu reden, haben sich alle beschwert über ihre Frauen, wie verständnislos sie wären. Und der eine aber, der hat gesagt, nein, das kann ich nun wirklich nicht sagen. Meine Frau zu Hause, sie sagt mir nie ein böses Wort. Und die Kumpel haben gelacht und haben gesagt, ist ja lächerlich, gibt's ja gar nicht. Nein, sagt er, das stimmt. Wenn ich mitten in der Nacht nach Hause kommen würde und sie bitten würde, mir noch was zu essen zu kochen, sie würde es wirklich tun. Das konnten die Kumpanen nun überhaupt nicht verstehen, haben sich grenzenlos lustig gemacht und haben gesagt, was gilt? Was gilt die Wette? Das wollen wir jetzt mal überprüfen. Und dann sind sie in angetrunkener Stimmung zum Haus dieses Mannes gezogen. Ernst Modersohn hat es dann hinterher berichtet, er hat es von irgendjemandem erzählt bekommen. Und dann trat diese halb betrunkene Gesellschaft in das Haus. Die Frau war schon zu Bett gegangen, weil es spät war, längst nach Mitternacht. Und der Mann sagte, komm, liebe Frau, wir haben Gäste, bitte steh auf und mach uns einen guten Kaffee. Und die Kumpel erwarteten, dass jetzt ein Gewitter von Gemeinheiten und Zurechtweisung über diesen Mann hereinbrechen würde. Aber von dieser Frau kam kein böses Wort. Nach kurzer Zeit hörte man das Klappern von Geschirr in der Küche und sie brachte wirklich diesen Männern, die es nötig hatten um diese Zeit, einen schönen starken Kaffee. Und mehr noch, das Handeln der Frau als der Kaffee ernüchterte diese Männer. Und sie waren fassungslos. Wie können sie nur so freundlich sein zu Leuten, wie wir es sind? Und dann hat sie geantwortet, wissen Sie, ich sehe mit Schmerzen, dass mein Mann alles tut, was er kann, um sich zu ruinieren. Er hat nur ein Leben. Er glaubt nicht an Gott, deswegen hat er auch kein ewiges Leben. Und da möchte ich ihm nun dieses Erdenleben, das er hat und das er obendrein noch so verkürzt, wenigstens so angenehm wie möglich machen. Die Männer tranken aus und gingen nach Hause. Und abends sagte der Mann zu seiner Frau nochmal, sag mal, warum hast du eigentlich so viel Sorge um mein Seelenheil, um mein Leben? Und er sah die Tränen in ihren Augen. Und sie sprachen sich lange aus. Und Gott schenkte es wirklich, dass dieser Mann seine Schuld bereute, dass er es einsah, dass er erkannte, dass er Jesus braucht und seine Vergebung. Und dass sein Leben neu wurde durch die Kraft, die unser Herr alleine hat, mit der er Schuld besiegt und Leben verändert. Und als Werkzeug für diese Verwandlung hatte er diese Frau gebraucht, die genau das tat aus der Kraft des Herrn, wozu uns die Jahreslosung einlädt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde du das Böse mit Gutem. Amen.